Dies ist dann eine Meditation in Geistesruhe oder zur Beruhigung des Geistes, die dann in eine Metta-Meditation, eine Herzenswärme-Praxis übergeht. Nehmen wir bitte eine geeignete Meditationskörperhaltung an, egal auf welcher Unterlage wir sitzen. Das heißt, wenn man den Geist zur Ruhe bringen möchte, dann bringe man zuerst den Körper zur Ruhe. Und zwar in eine Körperhaltung, die sowohl geerdet, aufgerichtet und zugleich sehr entspannt ist. Im japanischen Zen gibt es eine hübsche Parabel fast oder eine Aussage, die das illustriert. Da sagt der Zen-Meister zu seinen Schülern, nur diesen einen Satz: Wenn du den Tee in einer Schale ruhig halten möchtest, dann halte die Schale still. Mehr sagt er eigentlich gar nicht. Aber die Meditationsanleitung, die man davon ableiten kann, ist, wenn du den Geist zur Ruhe bringen möchtest, dann halte den Körper still. Komme erstmal körperlich zur Ruhe. Sitz auf deinem Platz, beweg dich nicht mehr, aber sitze auch ganz gelöst und frei. Die Beine bilden einen Sockel für den Oberkörper, ein stabiles Fundament. Die Erde, auf der wir sitzen, die ist bereits ruhig. Vertrauen wir uns der Erde, dem Boden an. Die Ruhe, die wir suchen, ist schon hier. Der Oberkörper richtet sich aus dem Sitz heraus recht vertikal auf. Vom Beckenboden bis zum Scheitel des Kopfes hinauf. Wenn wir eine Rückenlehne benötigen, können wir sie nutzen. Wenn wir sie nicht wirklich benötigen, sitzen wir einfach frei mit einem stabilen Oberkörper. Wir können uns auch vorstellen, im Oberkörper stünde eine vertikale Achse, die den Oberkörper aufspannt wie ein Zelt. Wiederum vom Beckenboden bis hinauf zum Scheitel des Kopfes. Und diese vertikale Achse stünde ganz gerade und unbewegt. Wir wachsen tatsächlich ein bisschen, die Wirbel ziehen sich etwas auseinander, etwas Spannung baut sich auf, bis wir in unserer größten körperlichen Entfaltung nach oben hin sitzen. Wir werden ganz aufgerichtet, aufrichtig, ganz ehrlich. Wir nehmen die schönste Gestalt unseres Menschenkörpers an, die wir aufbieten können. Jetzt könnte sein, dass zu viel Spannung aufgebaut wurde. Dann entlassen wir dieses zu viel gleich wieder. Die Schultern kommen locker herunter. Der Rücken gibt auch etwas nach. Es entspannt sich alles. Nicht nötige Muskelanspannung verspannte Gelenke öffnen und lösen sich, bis sich die Haltung ganz angenehm und leicht anfühlt. Sollte sie das noch nicht tun, können wir uns gerne ein bisschen umsetzen und weiter nach einer guten Haltung suchen. Wir erlauben uns, eine Haltung des Friedens zu finden, wenigstens des eigenen friedvollen Ruhens, und bringen erst einmal den Körper zur Ruhe. Vermutlich beruhigt das zunächst auch unser Gemüt etwas. Etwas in uns wird stiller. Die Aktivitäten des Tages, auch jetzt der zuletzt gehörte Vortrag, das liegt jetzt schon wieder hinter uns. Das, was später kommt, ist jetzt noch nicht da. Wir kommen innerlich vielleicht auch etwas mehr im Gegenwärtigen an. Sitzen einfach hier. In diesem Raum, unter freundlichen Menschen, in dieser Stille des Raumes, umgeben von viel Natur, in einem milden Mai-Freitagabend. Der Frieden, den wir suchen, ist hier. Ich darf das jetzt ein bisschen weiter anleiten. Morgen hätten wir viel mehr Stille zwischen den Anleitungen. Erfahrungsgemäß verblasst die Ruhe etwas, wenn sie jetzt sich zunächst ganz auf die ruhige Körperhaltung gründet. Und dann benötigen wir, um weiter hin zur Ruhe zu kommen, etwas mehr Methode. Wir benötigen einen Meditationsfokus, auf den wir unsere geistige Aufmerksamkeit hin ausrichten können. Das kann die Atmung sein. Werden wir uns der natürlichen Atembewegung bewusst, wie sie sich von Moment zu Moment, im Grunde ohne einzugreifen in diese, ereignet. Schauen wir dem Atem zu, wie als würden wir einem ruhig dahinfließenden Gewässer zuschauen, in das wir nicht eingreifen können. Aber so, dass der Blick auf diesen Fluss uns hilft, uns zu sammeln und im Augenblickhaften zu halten. Körper und Geist verbinden sich über die Atmung. Wobei der Atem nichts Geringeres ist als unser Lebensatem, der irgendwann vermeintlich schon im Mutterleib oder im Geburtsprozess eingesetzt hat und der erst im Moment unseres Sterbens enden wird. Was er nebenbei gesagt tatsächlich eines Tages tun wird. Aber jetzt ist er da. Das ist unser Lebensatem. Es wäre Grund genug, ihm Aufmerksamkeit zu schenken, aber hier dient er hauptsächlich als Meditationsfokus. Und wenn wir merken, der Geist wandert weg, wir träumen wieder, wir denken wieder, grübeln wieder, dann erkennen wir, das geschieht ja nur im Geist, das ist ja jetzt gar nicht da. Es sind nur Gedanken, nur Tagträume, nur Erinnerungen, nur Geschichten. Und wir besinnen uns wieder zurück auf die Atmung und bringen den wandernden Geist wieder etwas mehr zur Ruhe. Vermutlich wird alle paar halbe Minuten der Geist wieder erneut zu wandern begonnen haben. Es kann sogar sein, dass durch die Ruhe, die Stille vermehrt Gedankengänge, Wachträume und so weiter auftreten, manchmal ganz unvermittelt. Das ist ganz natürlich und auch kaum zu vermeiden. Beispiel, manche werden es schon kennen, würden wir zum Beispiel einen Teich betrachten, der zunächst aufgewühlt war von Wellenbewegungen. Und jetzt kämen diese Wellen zur Ruhe und die Oberfläche des Teiches würde ganz still und klar. Das Wasser würde auch klarer. Dann ist da tatsächlich mehr Ruhe und Klarheit eingetreten, aber wir würden wahrscheinlich auch sehen, was sich alles im Wasser befindet, auf dem Grund des Teiches. Und so ist es auch in der Meditationspraxis. Etwas kommt zur Ruhe und etwas zeigt sich. Etwas wird still und etwas anderes bewegt sich. Und das ist genau das, womit wir dann üben. An der Basis unserer Geistesbewegungen, aus denen sonst unser ganzes Erleben, unsere Gedankengänge, unsere Kreativität wird, ist auch unsere Intelligenz. Aber kennen wir auch den Weg, den Geist zur Ruhe zu bringen? Die Prognose ist, je mehr ein Mensch die Ruhe seines eigenen Bewusstseins erfährt, desto kreativer und geschickter werden wir mit unseren Gedanken und auch anderen geistigen Impulsen umzugehen. Alles wird klarer, alles wird lebendiger, deutlicher, je mehr wir auch den Weg zur Stille des Geistes kennen. Und dann kommt manchmal doch etwas zur Ruhe. Plötzlich lichten sich unsere Geistesinhalte. Man könnte sogar erschrecken und denken, was ist jetzt? Mir fällt nichts mehr ein. Und da darf sich die oder der Meditierende hinein entspannen und diese Momente des bloßen Ruhens, des friedvollen Verweilens einfach zulassen. Nutzen wir weiterhin die Atmung. Wir brauchen wahrscheinlich einen Anker, mit dem wir immer wieder eben uns verankern können, zurückkehren können, indem wir die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem zu richten, wieder bei ihm bleiben, um den Geist wieder zu zähmen, auf eine ganz sanfte Art und Weise. Morgen an unserem langen Meditationstag werden wir damit etwas länger sitzen in Stille. Jetzt noch die Metta-Meditation, nur um sie aufzuzeigen im Anschluss. Es kann sein, bei aller Bedeutung und allen Vorzügen der Geistesruhe-Meditation, dass sie uns ein bisschen zu nüchtern macht, zu fast ein bisschen wie ernst, zu still, zu still. Dass nicht gleichzeitig auch Qualitäten von Wärme, von Güte, von Freundlichkeit genährt werden. Deswegen wird empfohlen, zumindest ab und zu Herzenswärme zu entfalten, eine Metta-Meditation zu üben. Wir alle mögen die Freundlichkeit und Güte. Und auch hier zeigt sich, wir erwarten sie eher von anderen als von uns selbst. Wenn andere nicht zu uns freundlich sind, ja, dann sind sie eben auch nicht unsere Freunde oder Freundinnen. Wir wollen freundlich angeschaut, angesprochen, behandelt werden und vergessen oft, wie wir das selber an den Tag legen könnten. Da zeigt sich dieses sich an anderen orientieren wieder und sich selbst vergessen in seinen Fähigkeiten. Aber wir haben das Potenzial für Metta, Herzensgüte, Freundlichkeit in uns. Deswegen mögen wir sie vielleicht auch, wenn wir sie bei anderen bemerken, weil wir selber die Anlage besitzen. Und wenn wir eine Metta-Meditation ausführen, dann erwarten wir gar nichts von anderen, sondern erzeugen einfach die Metta-Wärme in uns. Alle Kulturen, alle Sprachen der Welt reden davon, dass sich die Liebe, die Freundlichkeit im Herzen befindet. Wir finden diese Metapher überall, also muss da was dran sein. Da darf ich uns einmal vorschlagen, eine Hand zu nehmen und sie auf die Mitte der Brust zu legen, auf Herzenshöhe. Also nicht so sehr über das organische Herz, sondern eher da in die Mitte der Brust, wo wir vielleicht auch bald ja, eine gewisse Empfindsamkeit, eine Wärme, ein Kribbeln spüren können. Vielleicht in einem größeren Feld zwischen Thymusdrüse und Solarplexus sogar. Man könnte auch mal beide Hände übereinander legen, das Herz, also diesen Metta-Herzraum geradezu in die Arme nehmen, ohne Druck und hier in sich hineinspüren mit Hilfe der Hände und sich sagen, hier sitzt unser Metta-Herz. Etwas romantisch ausgedrückt, hier ist die Liebe zu Hause. Hier wohnt sie. Viele Gedichte, viele Metaphern in allen Sprachen reden davon. Und vielleicht ist nicht nur die romantische Liebe gemeint, sondern eine Art Herzensgütekern. Deswegen könnten wir uns zudem hier etwas vorstellen, etwas, was in diesem Raum sich befände als leuchtendes, wärmespendendes. Schaut mal bitte, ob euch da vielleicht ein Motiv in den Sinn kommt, was da in der Herzensmitte säße, sich befände. Eine kleine Lichtquelle, wie eine Sonne, wie ein funkelnder Punkt vielleicht nur. Da gibt es in den Religionen oder spirituellen Kunstformen ganz viele Motive für, und vielleicht haben wir eins schon uns angewöhnt zu nutzen, oder es taucht etwas spontan auf. Was Licht und Wärme ausstrahlt, und zunächst unseren ganzen eigenen Innenraum ausleuchtet. Mit Freundlichkeit, mit Güte, mit einer gewissen Wärme. In einer Lampe, die zunächst diese Lampe, diesen Lampenschirm oder was es sein mag, von innen heraus wärmt und ausleuchtet. Und hier sitzen wir mit all den Dingen, die uns auch sonst noch ausmachen, vielleicht Körperbeschwerden, unser alternder Körper, unseren Emotionen, unseren Sorgen, Ängsten, unserer Unruhe. Und wir dürfen uns doch sicher sein, immer sicherer werden, dass da eine freundliche, gütige Herzensquelle ist, die uns von innen heraus mit Liebe versorgt. Grundlos, ohne dass es jemand anderen braucht. Wer da jetzt religiöse, spirituelle Motive nutzen möchte oder kennt, kann das gerne tun, eine besondere Wesenheit im Herzen zu sehen, eine Lichtgestalt, eine Gottheit oder ein psychologisches Motiv, genügt vielleicht. Ein guter Geist, ein guter Freund, etwas wie ein innerer Freund, eine Freundin. Das wäre jetzt Metta für das eigene Üben, Körper, Emotionen, Gemütszustände. Und dann können wir dazu übergehen, Metta für andere zu üben und uns vorstellen, wie die Wärme, die Güte, das Licht nicht mehr nur uns selber versorgt, sondern ausstrahlt, ausströmt zu anderen hin. Das würde eine Lampe auch tun, die kann nicht nur sich selber beleuchten, sondern ihr Licht würde den Raum um sie herum auch erhellen. Und dann eben auch für andere bedeutungsvoll werden. In der buddhistischen Metta-Meditationstradition gibt es jetzt an der Stelle sowohl die Möglichkeit, Metta für konkrete andere zu üben, so etwas wie Nächstenliebe oder mehrere andere vor uns im Raum, um uns herum, an unserer Seite, über uns, unter uns, bis hin zu einer Vision von universeller, unparteilicher Metta-Liebe. die nicht unterscheidet zwischen Freund und Feind, damit die eigene Liebe reiner wird, nicht weil es nicht Freunde und Feinde gäbe, sondern damit wir zu jemandem werden, der oder die die eigene Metta-Herzenskraft nicht als irgendwie eingeschränkt erlebt. Jetzt wirklich im Zeitraffer angeleitet, das darf schon mal sagen, Wunder der Metta-Praxis könnte sein, dass wir die Metta-Herzenswärme in anderen erkennen, wo wir sie gar nicht bemerkt hatten, sodass wir dafür offener werden, eine Metta-Qualität von anderen uns entgegenkommen zu sehen. Hier im Raum dürfte das jetzt einfach sein, wir alle üben gemeinsam. Und das heißt, unsere Metta-Meditation mischt sich. Aber selbst wenn wir unter jenen sind, die gerade nicht Metta-Meditation üben, könnte es sein, dass uns auffällt, dass auch sie mehr Freundlichkeit in sich tragen, als uns zuvor aufgefallen ist. Oder vielleicht auch nur nach dieser suchen. Und selber nicht so richtig wissen, wie sie sie finden könnten. So könnten wir durch Metta-Meditation viel aufmerksamer werden auf die Kräfte der Herzensgüte in unserer Welt. Und ihr versteht vielleicht, dass das genau ein Punkt wäre, wo wir uns von vielen Beispielen, in denen Metta abwesend ist, fehlt oder sogar Wut und Hass dominieren, nicht in unserer eigenen Praxis so sehr beeinträchtigen lassen dürfen. Es sind wir, die unsere Liebe auch erst noch lernen müssen, zu entfalten und wir sie nicht verlieren sollten, egal was mit den anderen ist. Im Gegenteil, vielleicht entdecken wir sogar mehr Metta in anderen, als uns bisher aufgefallen war. Das kann man auch regelrecht visualisieren. Das, was wir ausstrahlen, kommt auch zu uns zurück. Auch andere in unserer Nähe oder wo auch immer in der Welt haben auch dieses gütige Herz und strahlen auch Licht aus. Jetzt denken vielleicht manche von uns, das ist eine naive Vorstellung, aber sie war nicht so naiv. Erinnern wir uns bitte. Wir haben durchaus gesagt, in mir sind vielleicht Krankheiten, Ängste, ganz andere Emotionen. Und gerade weil diese da sind, ist auch Metta möglich, wird Metta gebraucht. Metta ist nicht romantisch und naiv, sondern die Liebe erkennt, wofür sie gebraucht wird. Umso deutlicher sieht sie auch den Schmerz, das Leid. Weil da Leid ist, wird Metta benötigt und wir könnten Menschen sein, die den Weg üben, diese Metta-Kräfte in sich zu nähren. Danke, dass ihr diesen Anleitungen soweit versucht habt zu folgen. Wir beenden jetzt bald unsere Meditation. Sitzen wir bitte noch einen Moment in Stille. Wir hören jetzt keine Anleitung mehr, vielleicht noch 2 Minuten. Und ihr habt jetzt viele Dinge gehört. Vielleicht braucht es ein paar Momente, Minuten, um einfach wieder die eigene Stimme, die eigene Stille auch hören zu können.